Der heutigen Predigt zugrunde liegt eine kleine Textpassage aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Der Brief, er wurde in Rom verfasst, allerdings nicht von einer beschattenden, sonnenbeschienenen Dachterrasse bei kühlem Getränk und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Dieser Brief kam aus dem Gefängnis. Paulus, er war in Gefangenschaft, eingekerkert, unter fadenscheinigen Anklagepunkten, gerade so, als wäre er ein Schwerverbrecher, wenn er bekennt, dass Jesus, der Christus, der Herr ist. Paulus, der von Freiheit in Jesus predigt, lag nunmehr in Ketten. Gottes Wort hinter Gittern, augenscheinlich schwach und ausgeliefert, ohnmächtig und gebunden, eingesperrt von den Machthabern dieser Welt. Und als wäre dieser Umstand nicht schon beklagenswert genug, kamen weitere Anfechtungen aus einer Richtung, von der er eigentlich hätte Zuspruch und Hilfe erwarten dürfen. Denn Paulus, als er nach Rom kam, gab es dort bereits Gemeinden. Es gab Gemeindearbeit und Gemeindeleiter und einige davon, die waren gar nicht traurig darüber, dass Paulus im Gefängnis saß. Da gab es einfach Neid und Missgunst und nicht zuletzt die Angst um das eigene Auskommen. Wie soll das weitergehen, wenn Paulus, der große Apostel, vorhat, in dieser Stadt zu bleiben? Wer kommt dann noch zu uns, um von Jesus zu hören? Deshalb waren einige geneigt zu sagen, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Es wird schon einen Grund haben, warum Paulus im Gefängnis sitzt. Soll mir doch keiner erzählen, dass das allein wegen der Verkündigung der frohen Botschaft ist. Solche Anfeindungen haben sicherlich auch Paulus zugesetzt. Denn sowas tut einfach weh, wenn zu allem Übel die Angriffe aus den eigenen Reihen kommen, von Brüdern und Schwestern, im Herrn, von Menschen, die uns im Glauben nahestehen. Doch was macht das schon? So beginnt unser Predigttext aus Philipper 1, die Verse 18 bis 21. Ich lese uns in der Übersetzung Hoffnung für alle. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen? Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus durch seinen Geist mir beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten ausgehen wird. Ich hoffe und ich bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus, wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. In dieser Lage befindet sich Paulus und Gott, er lässt es zu. Hier gibt es keine spektakuläre Gefangenenbefreiung, gesprengte Ketten, Engel und offene Türen wie bei Petrus. Gott möchte seinen Apostel genau hier, in dieser schwierigen und angespannten Situation. Und Paulus, ohne den Ausgang seiner misslichen Lage zu kennen, nutzt dennoch die Gelegenheit seiner Gefangenschaft und erzählt gerade so wie in Freiheit auch dort von der Liebe Gottes, seiner Gnade und Barmherzigkeit und verkündet die Versöhnung mit Gott und Vergebung der Sünden in Christus. Und keiner konnte sich seiner Rede entziehen. Die einen, die waren gerade so wie er eingesperrt und die anderen, seine Bewacher und das ganze Gefängnispersonal mussten, ob sie wollten oder nicht, Tag für Tag zu ihrer Arbeit. Und so haben sie jeden Tag von Paulus gehört, was es über Jesus zu erzählen gab. Und so lässt sich der schwierigen Umstände zum Trotz dennoch bezeugen, dass die Gefangenschaft des Paulus letztlich kein Hinderungsgrund war, die frohe Botschaft weiterzugeben. Vielmehr schöpften viele Christen auch außerhalb der Gefängnismauern Mut und Zuversicht, das Wort Gottes frei und ohne Scheu zu predigen. Die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündigt wird. Und hätten wir Gelegenheit bekommen, bei Paulus nachzufragen, Paulus, wie geht's dir denn in deiner Situation? Er hätte vermutlich geantwortet, danke der Nachfrage, dem Evangelium geht's gut. Hauptsache bleibt die Hauptsache. Was ist uns gerade wichtig? Welche Hauptsachen finden wir in unseren Lebensumständen? Ich denke, das sieht ganz unterschiedlich aus, manchmal bedeutsam und bewusst formuliert, dann wieder als Redewendung leichthin zum Ausdruck gebracht, finden all jene Dinge, die uns wichtig sind, immer wieder Eingang in unsere Gespräche, wie beispielsweise Hauptsache gesund, Hauptsache wir haben Frieden, Hauptsache ich habe einen Arbeitsplatz und mein Auskommen, Hauptsache den Kindern geht's gut, Hauptsache die Prüfung gelingt oder beim nächsten Geburtstag, Hauptsache das Wetter wird schön. In vielerlei Hinsicht durchaus verständliche und nachvollziehbare Wünsche. Doch lasst mich noch einmal beginnen. Hauptsache gesund. Was heißt das für all jene, die schwer erkrankt sind und unter Schmerzen leiden? Hauptsache wir haben Frieden. Was heißt das für all jene, die verbal oder gewaltsam angegriffen werden? Hauptsache einen Arbeitsplatz. Was heißt das für all jene, die ihr Auskommen verloren haben und trotz allem Mühen keine neue Arbeit finden? Hauptsache, den Kindern geht's gut. Was heißt das für all jene, die ein Kind verloren oder entgegen allem Bemühen hilflos erkennen müssen, wie ihr Kind auf die schiefe Bahn gerät? Wie viele Briefe hätten wir wohl von Paulus überliefert bekommen, wenn die Voraussetzung für seinen Dienst am Evangelium gewesen wäre, Hauptsache gesund. Hauptsache, ich werde nicht verfolgt. Hauptsache, ich muss nicht leiden. Oder Hauptsache, ich lande nie im Gefängnis. Ich denke, wir hätten keinen einzigen der Paulusbriefe. So nachvollziehbar und verständlich unsere Wünsche und Bedürfnisse sind, für die wir ohne Frage bitten dürfen und wenn sie uns zuteil werden, dankbar daran freuen können, so bleiben sie dennoch ein Geschenk. Ein Geschenk ohne ein Anrecht auf Erfüllung. Jesus führt uns im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 24 Folgendes vor Augen. Wer sein Leben, ich sage mal in Klammer, seine Hauptsachen erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Ohne an dieser Stelle eine Bewertung über unsere Hauptsachen abgeben zu wollen, ist es nicht unerheblich, in dieser Aussage erkennen zu dürfen, dass Hauptsachen wie Gesundheit, Frieden, finanzielle Absicherung etc., auf die wir wie selbstverständlich unser Leben bauen, äußerst fragil und zerbrechlich sind. Und deshalb jedwede Hauptsache in unserem Leben auch gleichsam eine Sorge unseres Lebens widerspiegelt. Und umso mehr Hauptsachen ich in meinem Leben ansammle, die mir wichtig und unerlässlich erscheinen, umso schwerer die Last und Sorge, dies zu tragen und erhalten zu wollen. In der Welt habt ihr Angst, stellt Jesus fest. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Unsere Ängste und Sorgen in dieser Welt rühren nicht zuletzt daher, dass wir über unsere eigene Einflussnahme hinaus, also ich bin meines Glückes Schmied, in Lebensumstände kommen, die unserer eigenen Gestaltung entzogen sind. Wie beispielsweise Katastrophen, Krieg und Vertreibung, Verfolgung und Gefangenschaft, eine schwere, unvermittelte Krankheit. Und nicht zu vergessen, jene Umstände, denen wir alle nicht entfliehen können. Das Älterwerden, Tag für Tag, und der damit einhergehende Verlust unserer Lebenskräfte, Fähigkeiten und Gaben und schließlich am Ende unseres Lebens das Unausweichliche, der Tod. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So beschreibt es Psalm 90 in Vers 12. Nicht gerade ein Umstand, den man sich gerne freiwillig vor Augen führen möchte. Doch Paulus wurde diese Wahlmöglichkeit aus der Hand genommen, denn er konnte sich in seiner Gefangenschaft dem mutmaßlich bevorstehenden Todesurteil nicht einfach entziehen. Doch was er tat und in seiner Not für sich in Anspruch nahm, war die Einladung unseres Herrn Jesus zu ergreifen und in der Bedrängnis dessen Zusage erfahren. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das Geschenk Jesu an Paulus war nicht die Befreiung aus dem Gefängnis, sondern Freude. Freude mitten hinein in die bedrohlichen Widrigkeiten seiner Lebenssituation. Aus menschlicher Sicht möchte man meinen, die Freude, die sei hier völlig deplatziert. Doch die Freude von Paulus ist nicht geknüpft an gute oder schlechte Lebensbedingungen. Seine Freude ist festgemacht und erfüllt sich in der Beziehung mit Jesus. Und daran, diese Erkenntnis, diesen Schatz mit anderen zu teilen. Meinen Frieden gebe ich euch, verspricht Jesus. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Aus diesem Frieden heraus, der lebendigen Hoffnung in Christus, konnte Paulus bekennen, ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Wenn man darüber nachdenkt, fällt es nicht gerade leicht zu sagen, ob wir hier durch Mut und Zuversicht gewinnen oder uns der Gedanke daran ängstlich und furchtsam werden lässt, wie Gott in und durch unser Leben wirken könnte. Niemand wünscht sich Leid und Bedrängnis. So hätte sich Paulus auch gerne gewünscht, die Philipper wiederzusehen, Gemeinschaft zu haben mit Freunden, die ihn lieb haben und von Herzen unterstützen. Oder einfach wieder hinausgehen dürfen, in die Welt, weiterziehen, das Evangelium frei zu predigen. Doch selbst diese, man möchte sagen, bescheidenen, ja, Gott wohlgefälligen Wünsche unterstellt Paulus vorbehaltlos der Fürsorge seines Herrn. Denn kein noch so verlockender, lebensverbessernder Preis hätte auch nur im Ansatz den schmerzhaften Verlust bei Paulus aufwiegen können, im Tausch hierfür Jesus zu verlieren. Der Lebenssinn von Paulus ist die Gemeinschaft in Christus. Jesus, er ist sein Siegespreis. Sein Tod und seine Auferstehung sind die frohe Botschaft, die er teilen möchte. Das Wort vom Kreuz, die freundliche, herzliche, dringliche, flehentliche Bitte. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Sterben jeglicher Art als Gewinn anzusehen, bedeutet nicht, das Leben gering zu schätzen. Vielmehr bezeugt es die Neuausrichtung des Lebens auf Christus. Der Auferstandene ist Anfang und Ziel des Lebens. In dieser Liebesbeziehung sind wir allen gestorben, was uns so wichtig und unersetzlich erscheint. Paulus, er liebt seinen Herrn. Und wer liebt, möchte bei dem sein, den er liebt. Und von Herzen bekennen und weitersagen, Christus ist das Leben. Ich habe zwei Taschenbücher mitgebracht. Auf dem einen Buch stehe ich drauf oder du. So wie du bist, mit deinen liebenswerten und herausfordernden Eigenschaften, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinen Fehlern und Unzulänglichkeiten, deiner Sünde und Schuld, deiner Sorgen und Nöte, mit deinen Verletzungen, die du erfahren hast, aber die du auch anderen beigebracht hast. Auf dem anderen Buch steht Jesus drauf. mit dem Untertitel: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Tür zum Vaterhaus. Ich will nun versuchen, diese beiden Taschenbücher, die Seiten der beiden Taschenbücher, ineinander zu blättern, so gut es mir möglich ist. Um einfach zu verdeutlichen, was es heißt, Jesus sein Leben anvertrauen. Das Leben Jesu geben, also unserem Retter und Erlöser unser Vertrauen schenken. Ihm, der uns zuerst geliebt hat, ebenso von Tag zu Tag Liebe gewinnen. Tut mir leid, Klaus, dass das immer so klopft. Einfach zu sehen und zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Erfahren zu dürfen, wie groß seine Gnade und wie umfassend die Vergebung meiner Schuld. Verwandelt zu werden. Ich habe zu trockene Hände. Muss ich jetzt gerade mal schnell. Also verwandelt werden von Jesus. Stück für Stück von einer Herrlichkeit zur anderen und eben auch von einer Erkenntnis zur anderen. Dabei lasse ich es jetzt mal. Dieses Bild vor Augen, wo aus zwei Büchern eins geworden ist, wo ein Blatt mit dem anderen verwoben ist, wo das eine von dem anderen nicht mehr zu trennen ist, zusammengeführt aus Liebe, darf deutlich werden, was es heißt: Christus in mir. Es heißt eben nicht, dass wir Jesus nach unseren Vorstellungen in einem selbstbestimmten, in Anführungszeichen frommen Teilbereich unseres Lebens einen Platz einräumen, der uns einen Vorteil verspricht und vermeintlich zuträglich erscheint. Jesus möchte keine Platzierung in unserem Leben einnehmen. Weder Platz Nummer 1 noch sonst irgendeinen Platz. Der Anspruch Jesu umfasst unser ganzes Leben in allen Belangen. In den Hauptsachen unseres Lebens wie in den Nebensachen unseres Lebens, in Höhen und Tiefen, in Freud und Leid, im Alltag, immer, überall und zu jeder Zeit. Oder lässt sich an diesem Beispiel ausmachen, welchen Platz Jesus in diesem Leben einnimmt? Christus in mir ist das Leben, das ganze Leben. Aus dem Ich wird ein Wir, nicht mehr allein, gemeinsam mit Christus. Dies ist die neue Realität, in der es gilt zu leben. Gerade so, wie es Galater 2, 20 formuliert. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In dieser Gemeinschaft sind wir immer und überall mit allem, was uns bewegt, unmittelbar im direkten Austausch mit unserem Herrn verbunden. Dieses Geheimnis, Christus in mir, lässt sich nicht theoretisch erfassen, sondern wird uns allein ganz praktisch in der gelebten Beziehung mit Jesus zuteil. Davon dürfen wir erzählen. Und damit meine ich nicht die vermeintlich vorzeigbaren, profitablen, beschwingt heiteren und sonnigen Begebenheiten mit Happy End, sondern im Besonderen die herausfordernden, aufwühlenden, dunklen, wolkenbehangenen Grenzerfahrungen mit unserem Herrn, voller mit all unseren Fragen. Psalm 13, ein kleines Gebet Davids, drückt diese Spannung und innere Zerrissenheit zwischen hoffnungsvollem Gottvertrauen, im Glauben und tief empfundener Gottverlassenheit sehr eindrücklich aus. Dort heißt es: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass ich nicht meine Feinde erhöhe. Dass ich nicht meine Feinde rühmen, sie seien meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Psalm 13, alles in einem Gebet. Christsein bedeutet Anfechtung, Zweifel, Klage, Straucheln und Fallen, aber auch die Erkenntnis in meinem Versagen, was mir unmöglich ist, gilt nicht Christus in mir. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist es, er hält uns an seine Hand. Und auf seine Treue hin, auf seine Zusage hin dürfen wir mit Paulus bekennen, denn ich bin gewiss, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen uns noch einen kleinen Moment der Stille und dürfen dann gemeinsam in dem nächsten Lied einstimmen in dieses Bekenntnis.